Was ich aber trotzdem wichtig finde, ist, dass man sich als Führungskraft mit dem Thema beschäftigt, wenn jetzt KI eingeführt wird, auf welchem Weg auch immer, wirklich auch mit dem Team zu erarbeiten, die Zeit, die ihr spart, was macht ihr mit der eigentlich? Weil die Lösung kann ja auch nicht sein, dass wir jetzt alle mit mehr Aufgaben zuballern, sondern wirklich auch strategisch zu überlegen, was macht Sinn mit KI, wo wollen wir die einsetzen und wo ist es wirklich wichtig, dass wir unsere menschliche Brainpower und auch Kreativität draufpacken.
Female Future, die Rocket Fuel Spezialserie mit Sarah Kübler und Oliver Kämmern.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Female Future, unserem Rocket Fuel Special. Wieder mit Sarah Kübler und mir als Co-Hosts sozusagen. Und Sarah, du hast wieder eine Top-Gästin für uns rausgesucht. Schieß mal los.
Ja, ich freue mich total, dass wir heute mit Michelle hier sitzen. Ich bewundere Michelle total. Michelle ist jemand, den ich aus der Agenturszene tatsächlich noch kenne. Und du hast einen super spannenden Lebenslauf. Michelle, kannst du gleich nochmal näher drauf eingehen. Aktuell Global D2C Lead bei Danone, also einem internationalen Konzern. Und da war ich natürlich super neugierig. Wie schaut so jemand auf die Zukunft? Was hast du für Themen, die dich beschäftigen? Wohin geht die D2C-Welt? Ich bin ja auch in der Startup-Szene viel unterwegs und freue mich sehr auf den Austausch und bin gespannt auf deine Gedanken. Hallo Michelle.
Hallo.
Ja, ich habe gerade schon einmal kurz ein bisschen angeteasert. Wir kennen uns schon einen Ticken länger, als du noch in der Agenturswelt warst. Du hast auch ein bisschen ähnlichen Werdegang wie ich. Sag ich mal, kommst eher aus der Kultur-Ecke. Vielleicht magst du uns einmal ganz kurz abholen. Wo kommst du her und wie bist du zu dem geworden, was du jetzt bist und was du jetzt machst?
Sehr gerne, ja. Mein Lebenslauf ist wahrscheinlich vieles, aber nicht geradlinig. Wobei der rote Faden ist Digital. Schon immer, war Zufall. Ich bin ursprünglich Kunsthistorikerin, also wenn man jetzt mal nach dem Uni-Abschluss geht. Ich habe Kunstgeschichte und skandinavische Literaturwissenschaft studiert. Deshalb sind viele davon ausgegangen, dass ich mal Taxifahrerin werde. Dazu ist es Gott sei Dank nicht gekommen.
Den Spruch kenne ich aber auch noch, angefangen. Das hab ich, wie viele das immer sagen.
Ja. Klassischerweise angefangen habe ich auch im Museum. Mein großer Traum war mal Museumsdirektorin zu werden, weil davon gab es damals tatsächlich auch vor allen Dingen Männer und wenig Frauen, wobei auch Kunstgeschichte hauptsächlich von Frauen studiert wird. Also auch wieder spannender Gap. Deshalb war das eigentlich mein Ziel und ich bin damals über erst ein Praktikum und dann einen Werkstudentenjob im Martha-Museum in Herford an meinen ersten Job gekommen, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, weil damals war es ganz klassisch, da hat man die jungen Leute gesucht für dieses Social Media, gell? Das haben die Museen da gerade für sich entdeckt und dann war das ein guter Fuß in die Tür und für mich auch lange geistig der Fuß in die Tür. Und dann habe ich das paar Jahre gemacht dort, hatte auch eine kurze Zwischenstation im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Und die Kulturwelt, also ich meine, das schlägt mein Herz bis heute für. Die Kunstwelt ist ja nochmal ein besonderer Teil von der Kulturbranche. Das war sehr schön. Ich habe mich dann abwerben lassen in Kunstbuchverlag. Das war auch nochmal spannend. Das war dann eher der literaturwissenschaftliche Teil auch ein bisschen. Es hat dann so beides verbunden, Kunst und Bücher. Gleichzeitig ist aber natürlich digital in der Kulturbranche immer so ein bisschen das Add-on, ne? Das kommt immer noch so ein bisschen als nice to have dazu. Und irgendwann habe ich gedacht, ich würde schon auch gern irgendwie größere Projekte machen und würde gern natürlich auch mehr Budget haben und vor allen Dingen auch eine höhere Priorität, wenn Geld verteilt wird, wenn Dinge besprochen werden. Und war dann aber total lost, weil von Industrie hatte ich natürlich gar keine Ahnung. Also nur so grobes Allgemeinwissen, ne? Was gibt's für Unternehmentypen, was gibt's für Industrien, aber was wirklich wo passiert und was spannend für mich persönlich wäre, hatte ich keine Ahnung. Und gleichzeitig habe ich mich dann auch als Kunsthistorikerin überhaupt nicht gewappnet gefühlt, in so einen Job reinzugehen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon mehrere Jahre im digitalen Marketing war und wirklich auch viel gemacht habe, von Blogger Relations über Social Webseiten und so weiter. Und habe dann entschieden, tatsächlich nochmal berufsbegleitend zu studieren. Habe Communication und Leadership studiert nochmal, was dann auch eine spannende Zeit war. Und bin dann in die Agentur gegangen. weil ich habe spannende Leute kennengelernt und hatte dann einfach den Eindruck, Agentur ist ein guter Einstieg, um so einen Überblick zu bekommen, was eigentlich da draußen so passiert in den Unternehmen. Und bin dann Anfang 2017 dafür nach Frankfurt gegangen. Also bin dann auch aus der ostwestfälischen Provinz raus in die große, weite Welt, in die Großstadt und bin nach Frankfurt gegangen und habe dann genau Agentur gemacht für ein paar Jahre und da haben wir uns getroffen.
Da haben wir uns getroffen, ja. Und als wir uns getroffen haben, warst du dort ja auch schon, das ging, war mir auch nicht bewusst, dass das so schnell war, da warst du ja schon quasi Lead für die Digital-Themen. Das heißt, die haben offensichtlich auch sehr schnell erkannt, dass du da ganz fit bist in dem, was du tust. Wie hat die Agenturszene dich denn verloren? Also ich bin ja selber in der Agenturwelt zu Hause, ist ja erstmal traurig für die Agenturszene, jemand Gutes zu verlieren. Was hat dich bei Danone gereizt und an dem Job gereizt, für den du dann gewechselt hast?
Ja, das war auch wieder so ein Zufall im Leben tatsächlich. Ich war eigentlich ganz happy in der Agenturwelt ganz generell. Das ist ja auch nicht für jeden was. Ich fand es eigentlich dieses Schnelllebige und dieses Wechsel und auch die vielen Kunden und die vielen unterschiedlichen Projekte gut. Das hat mir Spaß gemacht. Und dann saß ich eines abends mal auf meiner Couch und habe so durch LinkedIn gescrollt. Und dann hat mein erster Chef bei Danone eine Stelle gepostet und die klang wahnsinnig spannend. Und ich habe eigentlich nur draufgeklickt, weil ich dachte, Mensch, so ein Konzern wie Danone, es war ja damals auch FMCG und Lebensmittel jetzt nicht unbedingt total prädestiniert, dass du denkst, da gibt's irgendwie geile digitale Jobs. Und dann dachte ich, guck einfach mal, was der sucht, weil den kannte ich auch noch aus einem anderen Kontext und dachte, der hat immer coole Sachen gemacht, wen der wohl sucht. Und dann habe ich das gelesen und dachte, geil, wenn ich mir meine nächste Stelle schreiben könnte, wäre es wahrscheinlich die. Hatte eigentlich immer gesagt, FMCG und gerade Lebensmittel ist eigentlich gar nicht so meins.
Also ist es nicht so das krasseste Digital- und Zukunftsthema, würde man denken, ja.
Genau, dann haben sie mich aber total gekriegt, weil die Stelle war cool, es war ein Team im Aufbau, es war ein Moment, wo eben auch dort erkannt wurde, man kann wirklich was verändern. Und jetzt ist es ja auch so, dass wir nicht nur klassische FMCG-Brands haben, sondern mit unserem Specialized Nutrition-Bereich, also der Babynahrung und den medizinischen Produkten ja auch eine Sparte, wo Menschen Produkte ganz anders auswählen, als wenn wir jetzt zum Beispiel an Joghurt denken. Das ist ja wirklich nochmal ein ganz anderes Feld und gar nicht so klassisch FMCG. Und das war total spannend. Ja, und dann habe ich Glück gehabt. Ich habe damals sehr spontan eine Bewerbung geschrieben, warum ich das spannend finde, und hatte am nächsten Tag schon die HR am Telefon. Das fand ich für einen Konzern auch also herausragend schnell. Genau, und dann hatte ich Interviews und ist mir das Herz aufgegangen und dann bin ich rausgegangen und gedacht, das würde ich wahnsinnig gern machen.
Super spannend. Und jetzt bist du, das war ja auch nicht die erste, also du bist ja nicht mit der Stelle reingekommen, jetzt mittlerweile bist du Global D2C Lead bei Danone. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Also sorgst du dafür, dass ich meinen Joghurt demnächst online bestelle oder?
Das wahrscheinlich eher nicht. auch da wieder einer dieser Zufälle. Und ich hatte früher in der Agenturzeit mal einen Mentor, der zu mir gesagt hat, er glaubt, dass Karriere sich auch dadurch entwickelt, dass man die Themen erkennen muss, die so auf der Straße rumliegen und keiner nimmt sich ihnen an. Und ich glaube, das ist manchmal so. Und als ich zu Danone gegangen bin, kam kurz darauf Covid, das uns ja dann alle erstmal irgendwie rausgehauen hat. Und dann hatte mein damaliger Chef, und da gehen jetzt Grüße raus an den Patrick, den ich immer noch sehr schätze, eben schon länger diese Ideen der Schublade, einen D2C aufzubauen für Deutschland. Und da gab es dann plötzlich eben Gehör und Priorität aus der Geschäftsleitung, weil ja damals die Regale leer waren. Und es war wahnsinnig schwierig, sicherzustellen, dass wirklich für alle Eltern da draußen Babynahrung immer verfügbar war, weil ja alle so gehortet haben. Und bei Toilettenpapier war das irgendwie noch witzig und Giftmaterial. Aber wenn wir eben über Babynahrung sprechen und naja, Babys, total, die das wirklich brauchen, dann ist das halt irgendwie nicht mehr lustig. Und dadurch war eben die Notwendigkeit da, einen Kanal zu schaffen, wo wir sicherstellen können, da können Menschen ihre Babynahrung bestellen. Und gleichzeitig gab es aber eben schon diese strategische Idee in der Schublade, damit quasi nochmal einen anderen einen anderen Service zu bauen für Eltern. Und dann musste das natürlich jemand machen und ich war noch relativ neu. Ich war also auch noch nicht ausgelastet. Und dann wurde ich schlichtweg einfach gefragt, ob ich das vorübergehend machen möchte für ein halbes Jahr. Dann habe ich gedacht,
das war
geil.
Eine temporäre okay.
Genau, das war ursprünglich ganz temporär gedacht und ich dachte, das ist geil. Ich meine, wann wird man denn schon mal in so einem großen Laden gefragt, ob man was ganz Neues anfangen möchte? Und dachte, das ist eine tolle Herausforderung, da habe ich total Lust drauf und dann habe ich das gemacht.
Ja, super, super spannend. Und vielleicht letzte Frage, bevor wir auf grundsätzlich so auf dieses Zukunftsthema schauen. Wo steht ihr denn heute? Also was wird schon online verkauft über D2C? Was sind da so die Produkte? Also Eltern als Zielgruppe Babynahrung, habe ich verstanden. Gibt es noch andere Bereiche, die ihr euch da erschlossen habt?
Ja, also wenn ich jetzt auf die ganze Welt gucke, auf alle unsere Märkte, kann ich tatsächlich sagen, an irgendeinem Ort auf der Welt verkaufen wir jedes Produkt, was wir haben, weil natürlich die Realitäten völlig anders sind. Ne? Ob wir jetzt auf China gucken, ob wir auf Südamerika gucken, also die Welt ist halt doch am Ende, was Konsumentenbedürfnisse und Verhalten angeht und auch Distributionskanäle, wahnsinnig divers. Und so, ja, also unserer Produkte wird irgendwo über ein D2C verkauft, vom strategischen Fokus jetzt global gesagt, wenn man es dann runterbricht, was ist das, wo es eben Sinn macht und wo wir einen Fokus drauf legen, ist natürlich Babynahrung ein großes Thema, weil das eben diese Produkte sind, ne, die du ganz sicher brauchst, auf die du dich verlassen musst, die aber eben auch nicht einfach austauschbar sind, ne, wenn man sich da auf eine Marke verlässt und committet, dann bleibt man da in der Regel auch bei. Also das ist einfach nochmal ein sehr besonderer Moment im Leben, wo man als Marke dann nochmal anders eine Rolle spielt.
Okay.
Ich habe mal eine Frage gestellt und zwar, ihr beiden kennt euch jetzt, deswegen habt ihr natürlich auch, glaube ich, einen Wissensvorsprung gegenüber unseren ganzen Hörerinnen und Hörern. Also vielleicht kannst du noch mal einmal kurz Danone ganz kurz framen. Also ich meine, wir kennen natürlich alle irgendwie Danone, aber vielleicht darf ich mal kurz sagen, wie groß seid ihr denn eigentlich? Ne? Was sind die Hauptmärkte, in denen ihr unterwegs seid? Und vielleicht auch mal ein bisschen das den Begriff D2C erklären, weil, wie gesagt, es gibt, glaube ich, Leute, die hier zuhören, die das vielleicht noch nie gehört haben, dass wir einfach mal so eine Grundlage haben, werden wir jetzt über dann vielleicht ein paar Details mal diskutieren.
Sehr gerne. Also Danone, Lebensmittelkonzern aus Frankreich. Wir sind in fast jedem Land der Welt. Ich glaube, fast jeder Konsument kennt irgendeine unserer Marken. Wenn wir jetzt in Deutschland sind, ne, da gibt's Volvic, da gibt's Evian, da gibt's eben die Babymarken Aptamil und Milupa, die sicherlich viele Menschen kennen. Dann gibt's aber auch natürlich, also Joghurt wird oft mit uns verbunden, ne? Da gibt's Hypro, Activia, Actimel, also glaube ich, fast jeder Hörer oder Hörerin ist uns wahrscheinlich schon mal begegnet und hat uns hoffentlich auch schon mal konsumiert.
Und jetzt sofort nachholen. Und
genau, wenn nicht, dann jetzt sofort
Hast
nachholen.
Hast du einen Rabattcode für uns bestellt?
Nein, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Genau, ich würde sagen, da ist für jeden was dabei. Alpro noch für die Plant-Based-Fans da draußen. Genau, also ich glaube, man kennt uns, wenn vielleicht nicht zwangsläufig jeder als Danone, dann ganz sicher unsere Marken.
Ja, so im FMCG-Bereich, so weltweit, wo seid ihr da, in den Top 5? Oder wo?
Kern, mehrere Milliarden Umsatz, wir haben knapp 100.000 Mitarbeiter. Da gibt's aber natürlich auch noch diverse größere vom Verhältnis.
Aber finde ich ja schon mal amtlich, also sage ich mal.
Genau, wir sind viele, man kennt nicht
halt
jeden
meins.
Bei uns.
Okay, ja, cool. Ja, danke, aber ich glaube, das ist immer wichtig, dass man da so ein Framing kriegt. Über was reden wir denn eigentlich gerade hier und in welcher Größenordnung sind wir denn hier unterwegs?
Genau, ja, D2C wolltest du noch
ja,
wissen,
ja, unbedingt,
gell?
Genau, so, jetzt D2C. Now we're talking, ja.
Ja, D2C, Direct to Consumer. Das heißt, das ist eigentlich, also man könnte es jetzt ganz hart verkürzen und sagen, das sind Online-Shops. Es steht dafür, dass wir eben direkt an Konsumenten verkaufen und nicht über den Handel gehen. Es ist aber natürlich mehr als nur zu sagen, ich mache da mal so einen Online-Shop, weil das natürlich für uns als großer Konzern mit einem klassischen Handelsgeschäft tatsächlich ein völlig neues Geschäftsmodell ist. Und das ist auch das, was ich daran eigentlich so spannend fand, in diesen Bereich zu gehen, weil das, was für ein klassisches Startup so das Brot und Butter ist, ist eben für uns genau das Gegenteil von unserem Brot und Buttergeschäft.
Mhm. Kannst du vielleicht kurz erklären, also wie so ein Konzern, ich meine, einfach mit so vielen Menschen und auch Milliarden von Umsätzen, wie funktioniert denn da normalerweise? Wie kommt man Joghurt eigentlich, sage ich jetzt mal, ins Regal? Das ist ja eine ganz andere Prozesskette, sage ich jetzt mal, oder?
Genau, also das ist ganz anders, wenn man es jetzt also ganz simpel beschreibt, ist, dass wir jetzt in Deutschland zum Beispiel unsere Produkte an Edeka verkaufen und Edeka stellt die dann ins Regal und da kann ich dann hingehen als Verbraucher und kann die kaufen. Ja. Das ist der klassische Weg.
Ja, was jetzt für euch klasse ist, weil ihr könnt einfach 2 Euro Paletten voll Joghurt an den Edeka hier.
Genau, also Edeka kriegt vermutlich ein bisschen mehr als 2 Euro Paletten, wenn man jetzt an das Filialnetz von Edeka denkt. Aber genau, also man schickt quasi LKWs mit Paletten der Produkte zu Edeka, zu Rewe. Jetzt, wenn wir über Babynahrung sprechen, zu einem DM oder einem Rossmann. Ja. Genau, und die entscheiden dann, wie sie ihre Filialen befüllen und genau.
Genau, so, und das Gegenteil dazu ist sozusagen, ihr schickt mir, Olli Kemmern, jetzt meinen Joghurt nach Hause. So, also ich wollte einfach nur kurz aufzeigen, ne, das heißt, wir haben auf einmal ja, sag ich mal, auch lange eintrainierte, sagen wir auch wahrscheinlich Beziehungen auch zum Handel und so weiter. Und jetzt geht es einfach darum zu sagen, okay, wie verändert man denn sowas eigentlich sehr strukturell, oder?
Genau, ich würde sagen, das ist natürlich eine Veränderung, aber das ist ja keine Veränderung vom Handel, sondern das ist sich einen neuen Kanal erschließen, in dem Sinne, wie natürlich auch irgendwann ein Amazon dazu kam oder auch wie im Apothekenbereich die E-Pharmacies plötzlich dazu kamen. Es wird einfach immer mehr.
Ja, cool. Aber ich glaube, das haben wir aber verstanden. Das heißt, also D2C heißt, Danone verkauft jetzt sozusagen direkt über den eigenen Shop die Produkte an die Endkunden. Sarah, du bist doch hier so, sag ich mal, sowohl im Influencer- als auch im Startup-Bereich unterwegs. Also ich kenne zum Beispiel D2C hauptsächlich von meinen beiden Teenager-Söhnen, die sich von irgendwelchen, Entschuldigung, keine Ahnung, Influencern, weiß ich, ob ich das so nennen darf, aber 6pm zum Beispiel habe ich mir gemerkt, ja, da gibt's irgendwie einen Drop, ja, und dann auf einmal schwuppsiwupps sind da 100 Euro Taschengeld irgendwo locker für eine kurze Hose, die dann irgendwann mal über wahrscheinlich einen Distributor oder sowas dann hier bei uns zu Hause ankommt. Das ist so habe ich das kennengelernt, ja, und sag ich mal, jetzt reden wir über ganz andere Dimensionen. Wie guckt denn, also ist das in dieser Startup-Influencer-Welt, ist das da Thema auch, also als Erlösmodell?
Also definitiv. Also das ist gerade für Startups natürlich aus der puren Not heraus, glaube ich, der erste Kanal, den die natürlich angehen, weil sie nicht die Handelsbeziehungen haben und dann als erstes mal einen eigenen Shop eröffnen. Und das würde mich auch interessieren, Michelle, inwieweit das natürlich auch ein Thema ist. Also für Startups ist natürlich oft auch das Thema, dass sie sagen, da habe ich nicht so eine harte Tür. Da habe ich niemand, der mir die Preise mit mir über Preise verhandelt, sondern da kann ich meine eigenen Preise natürlich machen und kann da entsprechend mit einer anderen Marge rausgehen. Und also wenn du sagst, okay, ich schaue auf den D2C-Markt, ich schaue mir da Sachen an, gibt's wahrscheinlich auch einiges, was ihr euch von Startups abschauen könnt, oder? Was die an Distributionsstrategien haben, an Marketingstrategien. Also wie schaust du denn auf diese Startup-Branche, wo gefühlt D2C der natürliche Weg ist, Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen?
Ich würde sagen, das sind ja also zwei ganz unterschiedliche Welten, die ich spannend finde, weil für uns die Fragen, die wir uns gestellt haben, als wir damit angefangen haben und die wir uns heute noch stellen, sind natürlich völlig anders, weil wir haben ein gut funktionierendes Handelsgeschäft. Das ist unser Kerngeschäft, das bleibt unser Kerngeschäft. Das heißt, für uns ging es darum, wie können wir anders unsere Konsumentenbeziehungen gestalten, weil wir natürlich sehr weit weg sind von den Menschen, die unsere Produkte konsumieren, ganz klassisch. Und das ist eben gerade in diesem Bereich, und das Beispiel werde ich wahrscheinlich einfach öfter bringen, weil es so griffig ist und das jeder kennt, ist natürlich in Babynahrung spannend für uns. Wer sind denn die Eltern, gell, die sich auf uns verlassen? Wer sind die eigentlich? Und wie können wir die auch besser begleiten in dieser sehr vulnerablen Phase auch vom Kinderkriegen? Während natürlich im Startup-Bereich erstmal darum geht, wie baue ich mir ein Business auf, gell? Wie verkaufe ich eigentlich? Und wir haben den Luxus, dass es beim D2C weniger ums Verkaufen geht und tatsächlich um dieses Beziehungselement, was eben spannend. Zwei völlig verschiedene Ansätze und Welten sind. Und man sieht es ja auch oft, wenn die Startups dann in diese Scale-Up-Phase kommen, dass ja am Ende diese Handelsbeziehung und dieser Eintritt auch ins Regal total wichtig ist, wenn du eine bestimmte Größenordnung erreichen willst.
Ja, total, total. Ist ganz spannend, dass du das Community-Element nennst, weil das stimmt natürlich. Das hast du sowohl als Startup, wo ja viel auch über Gründerpersönlichkeiten geht, die sich auch online, sage ich mal, sehr, sehr nahbar geben oft, oder wo das auch ein Kanal ist, wo viel, viel auch zurückkommt durch so eine persönliche Bindung. Wie baut man denn als Konzern Community? Weil da hast du ja nicht so ein direktes Gegenüber, wo du sagst, ich habe nicht den Gründer als Galionsfigur, ich habe nicht die Gründerin, die Vorträge hält, die vorne ansteht für ihre Mission. Da gibt's ja ganz herausragende Beispiele, wo GründerInnen wirklich sehr, oder wo die Leute, glaube ich, auch die Produkte kaufen, weil sie die Person toll finden. Das stelle ich mir für einen Konzern schon eine größere Herausforderung vor, oder?
Ja, genau. Wir haben natürlich also so Gründergalionsfiguren, wenn ein Unternehmen ist, was so alt ist wie wir, natürlich nicht. Gleichzeitig muss ich aber mal sagen, die Teams, die wir haben in den verschiedenen Märkten, die machen wirklich also einen phänomenalen Job. Und wir haben zum Beispiel unsere Careline-Teams, das sind Stillberaterinnen, Kinderkrankenschwester, die wirklich, also 24/7 natürlich nicht, aber also
im Rahmen
aber,
des Gesetzes.
Aber sehr nah, also tatsächlich sehr nah an sehr nah daran verfügbar sind für Eltern, die man über WhatsApp, die man übers Telefon, die man erreichen kann, mit denen wir Live-Sessions machen, mit denen wir viel Content produzieren. Wir kooperieren natürlich auch viel zum Beispiel mit Hebammen, die dann ihre Sichtweise teilen und für Eltern da sind. Also ich glaube, das ist dann mehr eine, sagen wir mal, so eine Enabler-Rolle, ne, dass man Kontakte herstellt und dass man es schafft, auch Services anzubieten über die Kanäle und die Möglichkeiten, die man hat, die vielleicht sonst nicht zugänglich sind für Eltern zum Beispiel. Das ist natürlich eine völlig andere Herangehensweise, aber es hat trotzdem was damit zu tun, die Menschen hinter der Marke zu zeigen.
Mhm. Mhm. Aber ich muss sagen, was du gerade gesagt hast, was irgendwie die dann hat man nicht so eine, was, wie hast du gesagt, eine harte Tür? Nee, das fand ich einen schönen Begriff.
Genau.
Ja, also das Problem ist halt tatsächlich auch für Startups in den Markt reinzukommen, um hier mal, keine Ahnung, mal im Rewe gelistet zu sein, musst du ja auch erstmal aufschlagen. Andersrum ist ja aber auch für Konzerne, korrigiere mich, Michelle, wenn das ist, auch so oftmals hinter der abgeladenen Europalette verliert man ja auch so den Kontakt dann zu den Consumern, oder? Dass man da gar nicht genau weiß, was, das ist jetzt beim Rewe, sind jetzt irgendwie 100 Paletten gelandet. Aber ob der Olli Kämmern jetzt irgendwie oder die Sarah sich eingekauft hat, was die nachher gemacht haben. Das heißt, für euch ist es wahrscheinlich auch total wichtig, diesen Rückkanal auch dadurch zu generieren, oder? Wenn ihr so kritisch seid.
Genau, das ist für uns eben wirklich das Spannende, mehr Möglichkeiten zu haben, zu lernen, wer sind eigentlich die Menschen, die sich für uns begeistern. Und da auch eine Möglichkeit zu haben, auch direktes Feedback zu bekommen und näher dran zu kommen. Und das ist dann aber natürlich auch was, die Learnings, die wir da machen, die Insights, die wir bekommen, die dann aber natürlich auch wieder abstrahlen auf alle anderen Bereiche, weil natürlich je besser wir darüber Bescheid wissen und je mehr wir wissen, desto relevanter bleiben wir natürlich auch, was dann am Ende auch natürlich für den Handel total relevant ist.
Mhm. Aber darf ich da einmal doof nachfragen, ist es so, dass die Learnings, die ihr aus dem D2C macht, also inwieweit könnt ihr die auf Handel übertragen? Wenn mein Gefühl wäre, ich bin sehr bereit, sehr viel online zu bestellen. Ich glaube, meine Eltern hätten da noch einen anderen Blick drauf. Also du hast wahrscheinlich eine bestimmte Zielgruppe, oder wäre mein Gefühl, oder täuscht mich das? Sind die Leute mittlerweile viel digitaler, als ich ihnen unterstelle?
Also insgesamt würde ich sagen, ganz generell sind die Menschen viel digitaler, als man immer denkt, also über alle Generationen hinweg. Und gleichzeitig gibt es ja auch nicht mehr diese klassische Journey wie früher, ne? Wir haben ja heute viel mehr Touchpoints und diese ganzen Momente, bis jemand sich für etwas entscheidet, und auch da wieder, da muss man Kategorien natürlich auch ganz krass unterscheiden, ne? Also ganz klassisch FMCG, da fallen immer noch ganz viele Entscheidungen im Laden natürlich, ne? Aber wenn wir eben jetzt auf andere Bereiche gucken, dann informieren sich ja zum Beispiel Eltern heute ganz anders für das, was sie für ihre Kinder kaufen wollen. Und dann geht's, wie gesagt, gar nicht zwangsläufig ums Verkaufen, sondern es geht auch damit, eben in den Kanälen stattzufinden und da zu sein. Wenn jemand natürlich bei uns online kaufen will, ist schön, aber es geht in erster Linie natürlich darum, auch mit den Produkten präsent zu sein. Und was ich da gerade so spannend finde, ist, wir hatten dieses High auf D2C während Corona natürlich, zwangsläufig, weil die Leute zu Hause geblieben sind. Dann gab es ja diesen Dip danach, weil alle wieder Spaß daran hatten, in Geschäfte zu gehen, einfach weil man wieder draußen war und es wieder toll war, so in echt was zu machen. Und jetzt, finde ich, gibt es so die nächste Welle und dieses große Revival durch die LLMs, was ich wahnsinnig spannend finde, weil während wir irgendwie schon diskutiert haben, ganz grundsätzlich auch in dieser E-Commerce-Bubble, ist das überhaupt noch relevant in der Zukunft? Ne? Also so D2C oder wird das jetzt so eine Sache von vielen, die man irgendwie so mitbedient? Und dann, ne, dann hat erstmal TikTok eingeschlagen und gesagt, naja, das, was Meta nicht geschafft hat, das machen wir jetzt mit TikTok-Shop und Shop und plötzlich war da was Neues und jetzt gehen die Konsumenten alle und fragen lieber ChatGPT, was sie kaufen sollen. Und plötzlich ist es total relevant. Welche Online-Präsenz habe ich eigentlich und wie stelle ich die richtigen Daten zur Verfügung, dass ein ChatGPT überhaupt weiß, dass es mein Produkt gibt, ne, und wo man das so kaufen kann. Und plötzlich ist es wieder total wichtig geworden.
Ja. Willst du hier die Host-Rolle übernehmen eigentlich? Du beantwortest jetzt schon die noch nicht gestellten coolen Fragen. Danke dafür. Ja, aber das ist ja genau richtig. Also ist die Frage, ist D2C vielleicht einfach auch nur so eine, ich sag mal so eine, wie hießen denn diese Schlammspringer, die quasi aus, diese Lebewesen, die aus dem Wasser irgendwann sozusagen auf dem Weg, bevor sie Landtiere wurden. Also ist es so, wenn ich jetzt so, wie heißt die denn, wisst ihr denn? Also ich meine, okay, gut, streichen wir es. Aber es mir, also ich kann das nachvollziehen, dass man sozusagen sagt, okay, oder sag mal, ich bin so ein hybrider Shopper. Ich gehe gerne samstagmorgens irgendwie in den Rewe oder in den Lidl oder wie, auch, wie sie alle heißen und finde das cool, dass ich da alles direkt zusammen habe. Aber genauso gerne kaufe ich ja auch, unterstütze auch gerne Marke, weil ich sage, ey, cool, ich kaufe jetzt bei denen, weil ich das einfach, ich mich da so angeboten fühle. Wenn wir sagen, ja, Female Future, wie guckst du drauf, ab wann kauft mein Agent für mich ein? Der vielleicht einfach komplett weiß, was ich für eine Musik mag und so weiter, der auch sagt, hey, du hast doch immer gerne den Joghurt gegessen und so und schwuppsdiwupps ist dein Kühlschrank voll. Also überspringt, also wie lange haben wir diese echte D2C-Phase, wo ich noch diesen Auswahlprozess selber habe? Was sagt dann auch der Handel? Dann drehen die wahrscheinlich komplett hohl, wenn das jetzt noch direkt nur noch an allen vorbeigeht. Wie guckt ihr da drauf?
Also zum einen würde ich sagen, gerade wenn wir an Europa denken, ist der Moment, bis der Agent wirklich für uns also ganz unabhängig einkauft, noch sehr, sehr weit weg. Wenn wir in die USA gucken, wo ja gerade die große Musik spielt bei dem ganzen Thema Agentic Commerce, sind es ja gerade die Handelsriesen, die da gerade mit ganz, ganz großen Schritten vorangehen, was total spannend ist. Also die Googles Alpha-Phase vom UCP, also von deren Commerce-Protokoll, was sie mit einem Konsortium als Open Source entwickelt haben, um eben möglich zu machen, dass Seiten so aufgebaut sind, dass Agenten sie lesen können, wird ja gerade mit ausgewählten Handelspartnern getestet und weiterentwickelt. Also ich würde sagen, der Handel geht da mit ganz, ganz großen Schritten voran, was total spannend ist, was da passiert. Und um auf die Frage zurückzukommen, in Europa ist ja die große Frage, wird das überhaupt möglich sein mit unserer Regulierung? Also das ist, glaube ich, eine der Fragen, die wird gerne vergessen bei den ganzen Hype-Beiträgen online. Aber um jetzt mal was ganz Praktisches zu sagen, wir haben ja zum Beispiel, wenn jemand mit Kreditkarte bezahlt, die Pflicht, diese doppelte Authentifizierung zu machen. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr bestellt und dann müsst ihr in eure Banking-App und sagen, jawohl, das darf meine Karte mit belastet werden. Und das ist halt in Europa vorgeschrieben. Das ist in den USA zum Beispiel nicht vorgeschrieben. Das heißt, da kann ich meinen Agenten shoppen lassen, weil ich diesen Schritt zum Beispiel gar nicht brauche. Das heißt, wir haben eine völlig andere Landschaft hier. Deshalb glaube ich, wenn es soweit ist, dass die USA aus diesen Testphasen rausgehen und da wirklich soweit sind, dass es funktioniert, dass wir hier in Europa eher Lösungen kriegen, wo am Ende ich dann trotzdem irgendwie im Checkout lande und so die letzten zwei Klicks selber machen muss. Aber ich glaube, das ist etwas, was relativ bald schon kommt. Wir sehen ja jetzt schon Shifts, dass der Traffic runtergeht überall, weil die Leute eben in den Chatbots bleiben und da fragen und da die Infos kriegen und dann im Zweifel eben für den Kauf, wenn es um einen Kauf geht, dann noch irgendwie auf die Seite wechseln. Aber das ist es ja im Wesentlichen.
Ist ja selbst bei Google, oder? Ich meine, das brauche ich ja gar nicht mehr irgendwie ein ChatGPT oder ein Claude runterladen. Also ich kann ja in Google mittlerweile mit diesen KI-News, kann ich das mal. Das, wenn du so, das finde ich ja an der Stelle dann, also auch anguckst, wie sich sozusagen auch so eine Position dann, also deine Arbeitsposition verändert, oder? Dass du sozusagen über die Zeit, wo du jetzt vielleicht auch schon bei der Nune bist oder vorher in den Agenturen warst, also heute muss ich ja quasi schon Tech-Pro sein eigentlich, um über oder und auch sehr viel Fantasie zu haben, um zu sehen, wo können denn solche technologischen Entwicklungen auch auf den Markt hinführen. Wie inspirierst du dich da? Also was sind so deine fährst du da auf Konferenzen, liest du Bücher, habt ihr da einfach so eine interne Weiterbildung? Also wie kommst du auf diese Ideen? Woher weißt du das sozusagen, was du jetzt weißt?
Also ich mehrere Sachen würde ich sagen. Also ja, wir haben bei uns gibt es interne Fortbildung, die gibt es jetzt auch schon. Also ich kann jetzt mich nicht an einem Datum festmachen, aber bestimmt schon seit 2 Jahren. Das heißt, also das ist ganz früh erkannt worden, dass wir uns alle weiterbilden müssen. Das ist also das eine. Dann rede ich viel mit Kollegen, Kolleginnen aus der Branche. Also das ist mit das Spannendste eigentlich, also sowohl in Startups, in anderen Konzernen, soweit man, ne, dass man sich austauscht, was macht ihr, was funktioniert nicht. Ich lese viel. Ich kann auch nur die sowohl von Anthropic als auch von Google, von Shopify, die machen ja auch alle Seminare noch und nöcher. Also da gibt es wirklich super gute Webinare, sowohl für Experten als auch für Einsteiger, um sich dem Thema zu nähern. Ich würde sagen, da braucht auch keiner irgendwelche teuren Kurse kaufen aktuell, weil die ja, also da gibt es wirklich tolle Inhalte, die man, mit denen man sich da auseinandersetzen kann. Und dann experimentiere ich oft privat auch rum tatsächlich. Also auch weil es Spaß macht. Es macht ja wirklich auch viel Spaß. Aber ich habe tatsächlich, also die ersten Agenten, die ich jetzt persönlich zum Beispiel gebaut habe, habe ich zu Hause gebaut, für mich persönlich, einfach um mal so ein bisschen rumzuspinnen. Was können die, was ist gut, was ist schlecht.
Ich erinnere mich da auch an so einen LinkedIn-Post von dir. Ich weiß nicht, ob du da nochmal näher drauf eingehen willst, wo du sagtest, es ist so frustrierend, dass ich auf der Arbeit mit Microsoft Copilot quasi arbeiten muss und privat mit Claude so viel schon machen kann. Ist das so, dass man manchmal das Gefühl hat, boah, ich bin eigentlich 10 Schritte schneller, als ein Konzern zwangsläufig sein kann, natürlich auch durch die pure Größe und Behäbigkeit?
Ja, auch da würde ich immer sagen, also ja, das fühlt sich natürlich manchmal so an, gerade aktuell ist natürlich auch, also es passiert ja so viel in dem Bereich, dass man kaum mitkommt, und das ist natürlich klar, dass das dann auch im Berufsleben, also wenn man jetzt kein kleiner Laden ist, geht das nicht, ne? Also man kann nicht jedes Tool direkt reinholen, und natürlich haben wir auch sehr, sehr strenge Cybersecurity Anforderungen, und das macht auch Sinn. Und ja, gleichzeitig kann das manchmal frustrierend sein, wenn man sich irgendwie für private Sachen im kleinen Rahmen krasse Sachen baut, und dann weiß man, man darf das nicht. Was aber, wie gesagt, eben auch Sinn macht. Das, ich würde sagen, das hat halt immer alles so seine Vor- und Nachteile, aber tatsächlich mache ich deshalb eben auch beides und gucke, was macht schon Sinn jetzt auch im Arbeitskontext. Es hat ja auch was mit Kosten und Skalierbarkeit zu tun. Und dann auch was macht zu Hause Spaß, um trotzdem auch am Ball zu bleiben, was alles funktioniert schon.
Ja, ich habe immer so das Gefühl, dass diese Technologie einfach auch so ein bisschen, ich sag mal, Wissen demokratisiert, ne? Und auch wirklich Leute, die Marktverständnis haben, die Ideen haben, die kreativ sind, eigentlich auch empowert, ne? Aber was würdest du sagen, also was ist, wo sollten Startups, aber auch Konzerne, die im, sag ich mal, in eurem Segment unterwegs sind, wo sollten die aus deiner Sicht hingucken? Was glaubst du, was ist so für die nächsten 2-3 Jahre? Lass mal Datenschutz und alles außen vor, aber Was würdest du sagen? Was ist?
Also mein erster Hinweis wäre, den Datenschutz niemals außen vor zu lassen.
Aber ich soll jetzt mal herumspinnen. Ja, du darfst es einfach mal.
Aber man kann ja auch, also jetzt mal, man ganz im Ernst, auch in Europa und als Konsumentin finde ich unsere Datenschutzregeln ganz hervorragend und ganz wunderbar. Ich bin ganz froh, dass wir die haben. Ganz generell würde ich sagen, was gerade passiert und was ich total spannend finde. Lange war KI immer so ein Content-Thema. Ne, und ich glaube, das haben wir jetzt langsam alle durchgespielt. Ne, jetzt haben wir, ne, also mittlerweile macht KI ja auch krasse Videos. Ne, jetzt kann das neue ChatGPT-Model kann jetzt auch endlich Text in Bild und so. Aber ich habe das Gefühl, dieses Content-Thema ist irgendwie durchgespielt, außer dass wir jetzt irgendwie aus Langeweile diskutieren, ob man LinkedIn-Beiträge mit KI schreiben darf oder nicht. Aber was ich viel spannender finde, ist tatsächlich dieser ganze Behavior-Shift. Also was passiert da gerade eigentlich mit alle gehen in LLMs und bei aller Demokratisierung und dem Thema ist es aber natürlich auch, bedeutet es auch, dass eine ganze Reihe Konsumenten sich in einem bestimmten Rahmen bewegen und gar nicht mehr rechts und links gucken, ne? Sondern es verändert ja auch, welche Ergebnisse wir bekommen. Das finde ich spannend. Ich glaube, für Unternehmen und auch für Startups ist es total spannend, mittlerweile bei den richtig guten Modellen, auch wie können wir die eigentlich wirklich als strategische Thinking-Partner einsetzen, also auch wirklich als kritische Partner. Ich glaube, das sind gerade die sehr viel spannenderen Themen. Und das ist eigentlich das, wo ich glaube, dass da werden noch Sachen passieren, die wir heute noch gar nicht absehen können.
Darf ich da als Teamleiter auf deine Teamleiterrolle einmal nochmal vielleicht eine letzte Frage hinterher schieben? Wie ist das denn für dich als jemand, der ja auch Personalverantwortung hat? Ich stelle mir das auch unglaublich schwer vor, sage ich mal, alle mitzunehmen auf so einem Prozess, weil genau wie du sagst, da wird sich super viel verändern, da wird es also auch krasse, sag ich mal, Shifts geben, wie man einfach auch auf Themen draufschaut. Hast du Tipps für Leute, die auch Personalverantwortung haben, so wie nimmt man die Leute mit auf der Reise, dass irgendwie auch so ein Team da mit am Ende ankommt? Weil also ich war jetzt frisch auf der UMR und ich habe schon auch das Gefühl, es gibt Leute, die haben da richtig Bock drauf und sind hyped und begeistert. Und dann gibt's aber auch welche, die sind jetzt schon wahnsinnig müde und haben eigentlich gar keine Lust mehr, weil sie sagen, boah, jetzt habe ich gerade das eine gelernt, nächste Woche kommt das nächste und dann schon wieder das nächste. Es lohnt sich ja gar nicht mehr, quasi da dran zu bleiben, weil ich komme da eh nicht hinterher.
Also ich glaube, man ist im Digitalbereich immer so ein bisschen in so einer positiven Bubble. Ich würde schon sagen, da haben wir meistens Glück, dass Leute in Digitalteams in der Regel richtig Bock auf diese Sachen haben. Was ich aber trotzdem wichtig finde, ist, dass man sich als Führungskraft mit dem Thema beschäftigt, wenn jetzt KI eingeführt wird, auf welchem Weg auch immer, wirklich auch mit dem Team zu erarbeiten, die Zeit, die ihr spart, was macht ihr mit der eigentlich? Weil ich glaube, viel von der Angst auch und auch von der Ermüdung kommt daher, man soll immer mehr machen. Das hat auch das Risiko, dass man tatsächlich auch mehr macht, also mehr Aufgaben generell abarbeitet, weil man ja schneller und effizienter wird. Kann aber natürlich auch dazu folgen, dass plötzlich mehr Zeit da ist und es ist nicht so richtig besprochen, was mit dieser Zeit eigentlich passieren soll. Und dann entsteht ja immer gleich so ein Vakuum. Das heißt, also ich habe jetzt weniger das Thema, wie nimmt man Leute mit, die da keinen Bock drauf haben.
Das ist doch erstmal schön. Das ist ja schon mal die halbe Miete.
Sondern glaube, im Digitalbereich ist eher wichtig, dass man sich wirklich auch vor Augen führt, wie gehen wir damit um, wenn wir alle mehr Zeit haben. Weil die Lösung kann ja auch nicht sein, dass wir jetzt alle mit mehr Aufgaben zuballern, sondern wirklich auch strategisch zu überlegen, was macht Sinn mit KI, wo wollen wir die einsetzen und wo ist es wirklich wichtig, dass wir unsere menschliche Brainpower und auch Kreativität draufpacken.
Sehr schön. Ich würde sagen, das ist ein schöner Schlusssatz. Michelle, vielen Dank. Fand ich echt interessant, aber im Prinzip, also alles, was du sagst, sind ja Sachen, die haben ja mit der Konzerngröße eigentlich nichts zu tun. Das finde ich eigentlich total spannend. Ne? Das kann ja jeder für sich selber machen, Sachen ausprobieren und gucken. Klar hat man einen anderen Scale, aber diese Idee, da draußen ist irgendjemand, der ein Produkt gut finden muss und es irgendwie kaufen können muss. Und gleichzeitig entwickeln sich Technologien extrem schnell. Und wie komme ich da, wie kann ich da neue Ideen generieren, wie ich das zusammenbringe? Das ist ja, eigentlich hat das ja nichts damit zu tun, für was für eine Konzerngröße man das macht. Also im Detail natürlich logisch nachher, aber jetzt erstmal, um diese Ideen zu generieren, um da zukunftsfähig zu werden, fand ich jetzt so sehr spannend. Vielen Dank dafür.
Total, vielen Dank.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, wenn es euch gefallen hat, dann einen, du bist, Sarah, du bist doch hier irgendwie hier, du bist, was muss man machen? Daumen hoch,
liken,
irgendwie,
liken, teilen, genau. 5 Sterne bei Spotify.
Also so viele Sterne, wie es geht. Wir werden auch die Danone Einkaufs-Shopping-Liste in den Shownotes veröffentlichen, welche Produkte man mindestens einmal probiert haben muss. Wenn ihr mehr von Sarah und mir wissen wollt, dann findet ihr uns auf LinkedIn. Und guckt mal bei Hitchon rein. Oder denkt dran, am 28. Oktober ist die Spacewalk Talks, die Zukunftskonferenz hier in Mainz. Freue mich, wenn wir uns da wiedersehen. In diesem Sinne, Michelle, vielen Dank nochmal, Sarah. Das war's für Female Future von Rocket Fuel.
Das war Female Future, die Rocket Fuel Spezialserie mit Sarah Kübler und Oliver Kemmern.